Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Von und mit Tina Heidmann und Henning Schnieder.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Henning.
Hallo Tina.
Ich steige jetzt mal direkt ein. Was bedeutet für dich der Begriff Beziehung? Was fällt dir dazu ein?
Das Erste, was mir einfiel, war Nähe. Dann gleichzeitig Distanz, anstrengend und erfüllend.
Okay. Ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Folge auch mit dem Begriff beschäftigt und habe mal so ein bisschen geguckt, was gibt es eigentlich an Definitionen. Eine Definition ist, dass eine soziale Beziehung eine wechselseitige Verbindung oder ein Verhältnis zwischen zwei oder mehreren Personen ist, die über die bloße Begegnung hinausgeht und durch gegenseitige Interaktion, Austausch, Unterstützung oder Emotionen geprägt ist. Und dieses oder hat mich so interessiert, weil ich gedacht habe, gibt es Beziehung ohne Emotionen? Also ist das überhaupt möglich? Und also es wird in der Literatur immer wieder betont, dass es sehr unterschiedliche Formen von Beziehungen gibt, zum Beispiel Freundschaften innerhalb von Familie, romantische Partnerschaften, aber auch kollegiale Beziehungen. Und in unserem Fall ist ja besonders interessant die Beratungsbeziehung. Also was geschieht innerhalb einer Beratungsbeziehung? Und welche Aspekte von Beziehung sind in Beratungsbeziehungen relevant, wichtig? Und ich bin auf drei Stichpunkte gekommen, die immer wieder genannt werden. Das ist einmal Identität, dann aber auch Vertrauen und Bindung. Vertrauen hast du eben auch schon genannt. Und weil wir, glaube ich, ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Vertrauen ausmacht oder wie Bindung ist. Also wenn man alleine schon die Bindungstheorie heranzieht, weiß man, es gibt eben ganz viele unterschiedliche Bindungstypen. Und dann hat man schon eine Ahnung davon, wie kompliziert Beziehung sein kann. Und wenn das aber die Grundlage ist von unseren Beratungstätigkeiten, also wenn wir davon ausgehen, Beziehung ist sozusagen essentiell für Beratung, dann hat man auch eine Idee davon, wie kompliziert das werden kann. Und der nächste Punkt, mit dem ich mich beschäftigt hatte, war, wie drückt sich Beziehung eigentlich aus? Und da war ich bei Interaktionen. Hast du dazu eine Assoziation?
Also ich hatte gerade das Erste, als du von Bindung gesprochen hast, kam mir der Gedanke in den Kopf, dass ja Beziehungen auch über die Geschichte hinweg, also anders von mir interpretiert werden können. Also ich, wenn ich in der Rückschau mir Beziehungen angucke, kann ich ja durchaus zu dem Ergebnis kommen, die war gar nicht so toll, wie ich damals dachte. Oder so vertrauensvoll, wie ich damals dachte. Und zur Interaktion im professionellen Kontext würde ich sagen, es muss irgendeine Form von Resonanz stattfinden zwischen mir und den Supervisandinnen, die für mich den Schluss zulässt, dass wir ein inneres Arbeitsbündnis geknüpft haben.
Ich glaube, der Begriff Arbeitsbündnis ist auch noch wichtig. Den halte ich mir jetzt nochmal fest, weil darüber wollen wir dann gleich auch noch mit unserem Gast sprechen. Ich stelle ihn mal vor, denn er hat sich sehr viel damit beschäftigt, was Beziehung mit Beratung und Supervision zu tun hat. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen an seiner Geschichte und seiner Berufsbiografie. Er hat Philosophie studiert, Theologie und Sozialwissenschaften, promovierte 1979 in Sozialethik, hat Ausbildung in Gruppendynamik und Psychodrama absolviert, ist Supervisor, Lehrsupervisor und Autor zahlreicher Fachtexte zu Supervision und Beratung. Er hat 1974 bis 1982 als Dozent und geschäftsführender Direktor der Akademie für Jugendfragen in Münster war er tätig und 1982 war er Mitbegründer der Fachzeitschrift Supervision. 82 bis 2010 war er Professor für außerschulische Bildungsarbeit sowie Personal- und Organisationsentwicklung an der Fachhochschule Bielefeld. Dort hat er auch die dreisemestrige Grundausbildung Beratung implementiert und geleitet, an der ich während meines Studiums der Sozialpädagogik 2001 auch teilnehmen durfte. Daher kennen wir uns auch. Und er gründete 2007 die Stiftung Supervision, deren Vorsitz er bis 2025 hatte. Jetzt ist er Ehrenvorsitzender. Er gehört auch noch zu der Gruppe von Supervisoren, die sich 1989 zusammengeschlossen haben und damals die Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching, die DGSV, gegründet haben. Und von 92 bis 2001 war er der Vorsitzende. Später wurde er Ehrenmitglied der DGSV. Wir freuen uns sehr, Professor Dr. Wolfgang Weigand hier zu begrüßen. Herzlich willkommen, Wolfgang.
Ja, ich freue mich auch, mit euch zu reden. Vor allem, wenn man auf ehemalige Studentin jetzt eine ehemalige Studentin trifft, das ja selten vorkommt. Und in dem Kontext jetzt macht es besonders Freude.
Vielleicht magst du zu Beginn auch einmal sagen, was für dich Beziehung bedeutet.
Ja, da sind wir dann mittendrin. Du hast nämlich schon ein Zitat ja gebracht, ja. Und das Zitat, das da kann ich zustimmen, aber das ist mir zu funktional. Also, das hat keine Tiefe und damit meine ich, es steckt keine Sozialphilosophie dahinter. Und wenn ich über Beziehung rede, dann brauche ich eine Sozialphilosophie, denn Beziehung ist ja eigentlich nur die Operationalisierung des Sozial. Also unsere Sozialität im Gegensatz zur Individualität konkretisiert sich in der Alltäglichkeit und die Alltäglichkeit ist Beziehung, Kommunikation, Interaktion haben wir schon, da kann man noch mehr sagen. Also ich muss dazu eine Position einnehmen. Und deswegen würde ich jetzt oder im Laufe des Gesprächs dazu etwas gerne etwas sagen, was meine Philosophie der Beziehung ist.
Mach mal, sag mal gerne.
Ja, gut. Ich könnte ganz unterschiedlich anfangen. Ich fange mal an mit dem Satz, ein bisschen an Erich Fromm angelehnt: Beziehung ist Sein, nicht Haben. Und da hat man eigentlich schon den großen Gegensatz drin, auf den es mir sehr ankommt. Denn Haben ist funktional und Sein ist existenziell. Also Beziehung ist eine eigenständige Wirklichkeit, die rollenunabhängig ist. Das stimmt und stimmt nicht, rollenunabhängig. Ich meine damit, die Rolle hebt die Beziehung nicht auf. In der Rolle werden Beziehungen unterschiedlich gestaltet, ob ich jetzt Vater bin oder Lehrer oder Kollege oder so, das ist klar. Aber in allen Rollen tauche ich als Beziehungsmensch, sage ich jetzt mal, das ist ein bisschen komisch, in der Beziehung auf. Also so meine ich rollenunabhängig, sie ist durchgängig. Sie integriert die verschiedensten Rollen. Und
Meinst du, darf ich einmal fragen, meinst du damit also diesen Teil von, was wir selbst mit reinbringen in die Beziehung, also uns als, also das, die Person selber, oder habe ich es noch nicht verstanden?
nein, bei Rolle meine ich das, was sozial eingebracht wird. Also die Rollen, die wir jetzt zum Beispiel hier verkörpern, du und ich, die meine ich, ja. Und wenn wir vor vielen Jahren in der Hochschule hatten wir zwei andere und vielleicht haben wir demnächst als Kollegen auch noch mal eine andere. Also das sind ja die sozialen Rollen, die die Beziehung auch bestimmen. Aber wir bleiben in der Beziehung. Du und ich, die gleichen.
Genau, und das meinte ich, wir bleiben die gleichen, also das ist der Anteil, den wir als Personen sozusagen mitbringen, aber die Rolle
Genau.
verändert sich so rum.
Genau.
Ja,
Genau. Genau.
und bist du da bei Buber? Ist das so ein bisschen an
Ja.
Martin Buber angelehnt?
Ja, natürlich, ja, aber das käme jetzt dazu. Sozialphilosophisch sagt ja der Buber, der Mensch wird am Du zum Ich. Und das ist eine geniale Formulierung, weil es deutlich wird, wie die Individualität und die Sozialität zusammenhängen. Und der Levinas, der Sozialphilosoph, also auch jüdischer Sozialphilosoph, der formuliert es noch stärker. Der sagt, im Bewusstsein ist man zu zweit, auch wenn man allein ist. Das finde ich eine geniale. Im Bewusstsein ist man zu zweit. Also wenn ich allein bin, bin ich auch so schon zu zweit. Ich bin also eigentlich im Bewusstsein nie allein.
Und das verstehe ich, glaube ich, noch nicht. Also man ist im Bewusstsein nie allein, weil man in Verbindung ist mit anderen. Darum?
Genau, weil
Ah
man
ja.
fantasiemäßig immer in Verbindung ist. Also man kann sich nicht aus den sozialen Bezügen lösen. Ja? Aber das ist jetzt dann schon eine sehr, nicht extreme, aber sehr spezifische Positionierung. Der Buber, um auf ihn zurückzukommen, der hat es ja dann ganz wunderbar beschrieben, dieses Ich-Du mit dem Begriff der Berührung. Also er sagt, in der Beziehung berühren sich die Seelen der beiden Menschen. Und es gibt dann da bei ihm auch den Hinweis auf den Michelangelo, auf das in der Sixtinischen Kapelle, wo Gott und Adam sich berühren, die beiden Finger berühren, wo der Funke, der Beziehungsfunke dann überspringt. Und er sagt, das ist nötig zur echten Beziehung. Das ist natürlich so dahingesagt, das müsste man jetzt noch ein bisschen erläutern, aber es macht doch schon deutlich, dass das nicht ein funktionales Verständnis ist, ein Haben zu haben, sondern ein Seinsverständnis.
Das unterscheidet Buber ja auch. Er sagt ja, er spricht ja von Ich- und Du-Modus und er spricht auch vom Ich-Es-Modus, ne?
Ja.
Von dem, der dann eher auf Nutzung, Analyse, Kategorisierung, also eher funktional angelegt ist
Genau.
und sagt, das ist keine Beziehung im eigentlichen Sinne.
Ja.
Und also ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil Buber, also das ist natürlich auch so eine gewisse Form von idealisierter Beziehung. Und jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, dass ja auch Rollenbezüge immer Einfluss nehmen auf die Beziehung. Und ich finde, dann kann es sehr kompliziert werden, denn das ist ja nicht sozusagen von sich gegeben. Man muss ja was dafür tun, dass die Beziehung stimmt. Und zwar
Ja.
beidseitig. Also ich kann ja im Ich-Du-Modus sein und die andere Person aber nicht. Oder man ist aneinander irgendwie vorbei. Ja, dann haben
Dann
beide
ist
das
man frei.
Interesse, ja, dann haben vielleicht beide das Interesse an einer Ich-Du-Beziehung und es gelingt aber nicht. Man kommt nicht zueinander. Die Finger berühren sich nicht, so wie du es gerade gesagt hast, ne?
Ich mache mal ein Beispiel
Ja.
aus dem Seminar, das ich nochmal hier halten durfte. Gruppendynamik. Da geht eine Studentin kurz vor Beendigung des Gesamtseminars weg, weil sie einen Termin hat, muss sie etwas eher weggehen. Und sie war jemand, der mit einer anderen Kollegin, Gruppenmitglied, einen Konflikt hatte, der nicht ganz ohne war, also der von Bedeutung war. Dann steht sie auf, verabschiedet sich und geht. Und ich sage zu ihr, und was machen Sie nun mit dem Konflikt mit der Kollegin? Und dann sagt sie, ja, was soll ich mit dem Konflikt machen? Nichts, ich sehe sie doch am Montag nicht mehr. Ja? Also sie bezieht das funktional. Sie sagt, ich sehe sie nicht mehr, dann brauche ich das nicht. Ich sage, natürlich, der Konflikt besteht weiter, ob ihr euch nochmal seht oder nicht seht. Wenn ihr euch nochmal seht, ist es natürlich dann schon wieder, wird's natürlich sehr aktuell. Aber es ist eine Seinsweise. Also der Konflikt gehört zu den beiden. Und zu ihrem So-Sein.
Und meinst du denn, dass man jeden Konflikt klären kann?
Nein. Das, also, ich meine, aber was man tun sollte, ist ihn benennen.
Ja.
Man muss einen Konflikt, das können wir gar nicht. Jeden Konflikt, da würden wir, es ist völlig Überforderung. Aber wenn der Konflikt, und man muss ihn auch nicht überall benennen, aber wenn es wichtig wird, ist es nötig zu sagen, worin der Konflikt besteht? Und die nächste Frage ist, können wir ihn lösen? Müssen wir ihn lösen? Wollen wir ihn lösen? Partnerbeziehungen, will man nicht jeden Konflikt lösen, da hat man dann sonst nichts mehr Schönes zu tun.
Aber mir fällt dazu ein, Wolfgang, also ich musste
Ja.
das schon dran denken, bei dem Bild mit dem Finger berühren und dem Funke
Ja.
überspringen. Und jetzt auch, als du sagtest, sie gehen zwar raus und klären den Konflikt nicht, aber er bleibt Teil von ihnen, ist da die Objektbeziehungstheorie anschlussfähig, die ja auch besagt, also wir verinnerlichen Beziehungserfahrungen, egal ob sie jetzt für mich positiv oder destruktiv sind.
Müsste ich erst mal überlegen, aber spontan sage ich ja.
Also ich
Es ist
frage
ja.
deswegen, weil also Funke überspringen muss ja nicht, das muss ja kein positiver Funke sein. Ja, also wenn ich jetzt an destruktive Eltern-Kind-Beziehungen denke, verinnerliche ja auch, kann ich ja mitunter auch sehr destruktive Beziehungen in mir aufnehmen.
Völlig, völlig, völlig klar. Nur der Buber meint es natürlich, der Wunsch des Adam nach der Berührung durch Gott. Und das Angebot Gottes an Adam, sich berühren zu lassen. Ja, also da ist es natürlich sehr positiv besetzt, aber du hast natürlich völlig recht. Diese Berührung kann auch eine bösartige sein.
Und steckt da nicht in dem Bild, habe ich gerade gedacht, zwischen Adam und Gott die Hierarchie in Beziehung drin?
Ja. Ja,
Also und auch das
ich.
Angebot der Hierarchie, die formell über mir steht, dass sie ein Angebot geben muss und annehmen muss, um in
Ja,
Beziehung zu treten.
aber das ist ja interessant an dem Bild. Da spielt die Hierarchie, die ist vorhanden, aber sie spielt keine Rolle. Es ist auf gleicher, also jetzt würde ich mit unserer Sprache sagen, auf Augenhöhe.
Und da finde ich, sind wir ja schon fast bei der Beratungsbeziehung. Also wie gestalten sich
Was?
Beratungsbeziehungen so? Also ich finde das ganz witzig, wie wir da jetzt so hingekommen sind. Aber du, also gut, ich würde jetzt nicht das Gottbild verwenden bei Supervision, ne, oder bei Supervisor, ne? Aber wenn man die beiden Finger nimmt, die sich berühren und die Machtasymmetrie, die in Beratung ja immer drin steckt, das ist ja unstrittig. Wir haben immer in jeder Beratungsbeziehung eine Machtasymmetrie. Dann würde das ja auch voraussetzen, dass die Person, die Rat sucht oder die beraten werden möchte oder die beraten wird, vielleicht auch gegen ihren Willen, sich darauf einlässt, also diese Machtasymmetrie auch akzeptiert und sich einlässt darauf, in dieser vermeintlich schwächeren Position auch verwundbar zu machen, also Berührung auch zuzulassen, sozusagen.
Ja, jetzt könnten wir eigentlich unsere vorigen Gedanken fortsetzen, ja, mit der, wie das in den Rollen ist. Ich glaube, dass diese in der Beratung natürlich diese Asymmetrie ist im Hinblick auf die Macht, oben und unten, oder einer will was und andere muss bezahlen, ja. Aber in der Beziehung, wenn die Beziehung zustande kommt, ist die Asymmetrie, soll ich sagen, nahezu weg. Aber kaum mehr vorhanden. Denn in der Beziehung sitzen da zwei gegenüber, Aug in Auge, ja, und da gibt es einen Interaktionsprozess und eine Interaktionsdynamik, die natürlich durch die Rolle nicht unbeeinflusst ist, aber nicht, die Rolle ist nicht primär. Die Rolle wird dann wieder primär, wenn ich in die professionelle Arbeit gehe. Dann ist die Rolle nämlich so, dass der eine berät und der andere sich beraten lässt. Da ist wieder die Rolle im Vordergrund. Aber das ist schön. Man sieht an dem Beispiel sehr schön die Unterschiedlichkeit, ja, von Beziehung und Rolle.
Also, Axel Honneth spricht ja. Und das höre ich jetzt so ein bisschen ähnlich, auch von drei verschiedenen Anerkennungssphären. Und die erste, primäre, wäre die Sphäre der Liebe, so nennt er das. Aber damit ist gemeint also eine primäre Anerkennung als wertvoller Mensch, als Person. Erstmal so eine primäre Anerkennung der Person. Ich habe gerade gedacht, das ist wahrscheinlich grundlegend für so eine Form von Beziehung, wie wir sie jetzt gerade definiert haben. Und gleichzeitig ist es nicht die einzige Sphäre, sondern es gibt dann eben noch diese Sphäre des Rechts, die Sphäre der Solidarität. Und die Sphäre des Rechts, glaube ich, ist ebenso wichtig, denn da geht es ja darum, dass die Menschen sozusagen als Rechtssubjekte ernst genommen werden. Also, dass man auch in Beratung, da so würde ich das jetzt übersetzen, das Recht hat, etwas zurückzuweisen, also zu sagen, damit bin ich nicht einverstanden oder das möchte ich nicht oder ich bin nicht mit der Art und Weise einverstanden, wie mit mir gesprochen wird oder ich bin mit dieser Form der Beziehung nicht einverstanden, also dass man das darf. Und da wäre ich bei dem, was du gerade gesagt hast, dann ist es ebenbürtig. Also wenn das erlaubt ist, dann ist es ebenbürtig. Das wirklich dann faktisch so ist, muss man dann gucken. Aber erstmal auf der persönlichen Ebene, wenn ich sagen kann, du berätst mich und ich sage, nee, sehe ich anders und das ist okay und es verändert nicht die Beziehung, dann ist das etabliert so. Ist das nachvollziehbar, was ich damit meine?
Ja, ich bin auch einverstanden. Ich möchte nur einen Schritt weitergehen, weil ich glaube, eine echte Beziehung entsteht dadurch, dass ich den anderen in mich hineinlasse. Also, dass ich mich öffne und ihn aufnehme und ihn in mir realisiere und fühle und dann beobachte, was in mir passiert, was mit mir passiert. Im Kontakt, in meinem innerlichen Kontakt zu ihm. Da passiert ja eine Menge an Widerspruch, an vielleicht auch an libidinösen Wünschen, an was auch immer. Also es passiert in mir und das, was da passiert, das ist bedeutsam für meine Interaktion. Ja, also ich verinnerliche den anderen in mir. Und das ist natürlich nochmal eine andere Qualität als diese Rechtsqualität.
Ja, weil es, genau, also das geht eher so darum, also, und das sagst du, ist grundlegend, wenn ich es richtig verstehe, dass ich in der Lage bin, einen inneren Raum zu schaffen für die andere Person. Also
Ja.
ein, genau. Ich glaube, das ist das, was wir häufig unter seelisches Verstehen auch, oder das hängt miteinander zusammen.
Aber es ist mehr als Empathie.
Ja, genau, es ist mehr als
Empathie
Empathie.
ist, ich fühle ihn nach, aber ich sage, ich lasse ihn mich hinein.
Ja.
Es ist nochmal eine andere Qualität. Ja? Es wird im psychoanalytischen Begriff der Introspektion, der liegt so auf der Grenze. Da ist es ja so, dass ich den anderen in mir nachempfinde. Aber das ist dann ja, wird dann ja benutzt in der therapeutischen Beziehung, während ich jetzt in der Real-Alltagsbeziehung, ja, wie gesagt, die Tür aufmache und erstmal mit ihm, mit dem anderen in mir lebe.
Mir ist das noch nicht so ganz klar. Mir fällt dazu aber ein Beispiel ein, was ich kürzlich in einer Fallbesprechung erlebt habe. Und zwar erzählte eine Fachkraft aus der stationären Kinder- und Jugendhilfe, dass sie eine Klientin zu ihrer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin begleitet und in den Sitzungen dabei ist. Und sie sprach davon, und in dieser Sitzung wird diese Klientin ist Betroffene von sexualisierter Gewalt. Und das wird gerade in dieser Sitzung aufgearbeitet. Und sie sprach davon, sie sitzt in diesen Sitzungen, also die Fachkraft, und ist so unglaublich hilflos, ohnmächtig, traurig, und sagte, oh, ich weiß gar nicht, wie geht das denn mal weg? Ja, und wie muss sich erst die Klientin fühlen? Und so weiter. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Wolfgang, ist dieses Spüren möglicherweise der Gefühle der Klientin Empathie und das darüber nachdenken, wie fühlt die sich eigentlich und was davon gehört der Klientin, eher schon Introspektion und ein Zeichen dafür, dass sie die Klientin aufgenommen hat.
Ja, ich würde nur noch, die Begleiterin, die guckt noch nach, was das mit ihr selbst macht. Also nicht nur, sie fühlt sich ein, ja, in die Klientin, sondern sie guckt auch, und es ist ja ein bisschen angedeutet, sie wird traurig, sie entwickelt bestimmte Gefühlsreaktionen. Und dann setzt sie sich eigentlich mit sich selbst auseinander. Ja, also sie wird sozusagen ein Stückchen zu derjenigen, die missbraucht wurde. Und hat vielleicht auch andere Assoziationen an die eigenen Erfahrungen von Missbrauch. Das muss dann was, kann auch was ganz anderes sein, aber es fühlt sich dann so an, ja, sie erinnert sich an den eigenen Missbrauch.
Also ich muss an eine Definition denken, die auch Katharina Gröning mal zum seelischen Verstehen gemacht hat, weil sie sagt auch, das ist nicht Empathie oder das einfache Einfühlen, sondern das ist dieses einen inneren Raum schaffen, in dem sich das sozusagen das emotionale Erleben des anderen affektiv abbilden kann. Und dazu reicht es eben nicht aus, sich nur hineinzuversetzen, sondern es ist so eine, also sie beschreibt es eher als unmittelbares Resonieren, die mehrere Dimensionen des Verstehens auch mit einbezieht. Also auch das Wissen, was man hat als Verstehensdimension. Und damit kann ich immer ganz gut was anfangen. Das heißt auch, also bei Empathie oder Mitfühlen, da ist man ja sehr auf der subjektiven Erlebensebene des anderen. Aber beim seelischen Verstehen, so hätte ich jetzt gedacht, geht es auch darum, ja, ich kann das fühlen und ich fühle das in mir, aber ich habe eben auch noch Zugang zu anderen Dimensionen des Verstehens und sehe, wie ist diese Person möglicherweise auch durch dieses subjektive Erleben eingebunden in die Organisation oder in den Kollegenkreis und habe dann, ja, wie nenne ich das, eine tiefere oder breitere Möglichkeit des Verstehens. Also ich bin schon bei Subjekt orientiert, gleichzeitig aber auch habe ich diese anderen Ebenen eben auch noch, auf die ich zurückgreifen kann. Kannst du das nachvollziehen?
Natürlich, ich erinnere meine eigenen seelischen Erfahrungen mit dem Problem, das die Klientin vorträgt. Ja, ich tue meine eigene, ich bin mit mir selbst beschäftigt, ja, weil ich mich erinnere und über das Erinnern natürlich anfange zu verstehen, aber nicht nur zu verstehen, sondern auch in Kontakt zu kommen, in Berührung.
Das ist unsere Seite der Beziehung. Ne? Und wie ist es denn, also wenn wir jetzt sozusagen das erweitern um die andere Person, auf die wir ja keinen Einfluss haben? Also wir sind ja nicht in der Lage zu sagen oder zu bewirken, dass die andere Person sich unbedingt einlassen muss in einer Beratungsbeziehung zum Beispiel oder auch in Freundschaftsbeziehungen. Also man kann ja auch enttäuscht werden, weil das nicht gelingt, dass man eben nicht zueinander findet, sich nicht versteht.
Darum macht man deswegen schon gar nicht auf, denn die Angst vor der Enttäuschung ja, bringt mich dazu, mich zu verschließen.
Ja.
Ja, dann jetzt, um mal wieder ein bisschen eine Spitze an die Supervision zu richten, und dann begnüge ich mich mit Methoden. Mehr Beziehung, sondern ich überlege eine Methode und dann kann ich irgendetwas mit der Klientin oder mit dem Ratsuchenden tun, aber ich bin nicht in Beziehung.
Da sind wir wieder bei uns, ne? Was ist, aber was haben wir denn für Möglichkeiten, wenn die andere Person das nicht, also aus welchen Gründen auch immer, die können ja ganz unterschiedlich sein. Also das kann ja auch sein, das Setting stimmt nicht, der Kontrakt stimmt nicht oder es liegt irgendein Grund in der Person, der dann dazu führt oder die Kommunikation stimmt nicht oder irgendetwas stimmt nicht. Aber die andere Person, also die ratsuchende Person, die Supervisantin, der Supervisant, wollen sich, können sich nicht auf die Beziehung einlassen.
Ist doch ganz normal.
Ja, und also mein Argument wäre jetzt, das dürfen Sie auch. Also Sie dürfen entscheiden.
Natürlich, das
Ne?
ist ja im Gegenteil. Das ist, wenn ich diesen Widerstand spüre, ist es für mich die Spur, um zu verstehen. Also ich spüre den Widerstand, schaue in mich, was er in mir macht, und teile das dann der Klienten, teile ich es mit und sage, wie es mir geht mit ihr. Angemessen natürlich, kontrolliere meinen Affekt, wenn ich mich ärgere oder nicht ärgere. Auf jeden Fall, ich teile es sie mit und schaue dann, wie das bei ihr ankommt, was sie damit macht. Und dann gibt es vielleicht schon einen Zugang oder auch nicht, sondern ja, dann muss ich warten. Ich kann nichts erzwingen.
Ich finde das total spannend, was du gerade sagst, weil ich bin gerade so bei eigenen Fällen, wo ich glaube, diesen Zugang nicht bekommen zu haben. Und ich finde das
Ja.
total schwer auszuhalten,
Ja.
in meiner supervisorischen Rolle, das dann irgendwann zu akzeptieren, weil ich finde, so als Supervisor schwebt bei mir auch immer irgendwie so ein Teil in mir mit, der mir sagt, ja, das liegt jetzt an dir, du hast den richtigen Schlüssel nicht gefunden. So, das ist aber ja dann schon eigentlich machtasymmetrisch, ne? Das liegt vielleicht gar nicht, liegt daran, die Ratsuchende oder der Ratsuchende konnte oder wollte nicht. Und ich hätte Schlüssel hinlegen können, wie auch immer. Dahinter steckt auch so eine Allmachtsfantasie möglicherweise, ne? Ich muss nur den richtigen Schlüssel finden, nur die richtige Intervention, und dann passt das schon irgendwie.
Aber das ist schönes Beispiel, weil ich finde, sie machen sich da zu viel Vorwürfe.
Genau, ja, genau.
Ja, weil es geht um Verstehen. Und ich kann sofort meinen Fall, den ich zurzeit auch habe, daneben stellen. Eine Frau, die da zu mir kommt. Und da gibt es immer gute Gespräche, aber das Ende ist auch immer das Gleiche. Es löst nichts auf. Es löst sich nicht an Druck. Und ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich verstehe sie nicht. Sie versteht sich wahrscheinlich auch nicht, selbst nicht. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich es ertragen muss, sie nicht zu verstehen. Und da kann es sein, dass ein anderer kommt und sagt, na, guck doch mal richtig hin, dann siehst du, verstehst du sie. Das nützt ja mir nichts. Es geht darum, dass ich sie nicht verstehe. Ja? Und dieses Nichtverstehen, das muss weiter untersucht werden. Und das ist natürlich ungeheuer anstrengend. Aber es bringt dein Schuldgefühl, das du da entwickelst, ja? Das ist nutzlos.
Ja. Schön gesagt.
Ich würde es noch ein bisschen weiter treiben. Also ist es denn nicht auch manchmal so, dass es einfach nicht passt? Also dass es nicht funktionieren kann?
Warum?
Ja, ich weiß nicht, wenn es kann aus unterschiedlichen Gründen ja auch sein. Also super, das war meine Frage. Ne? Supervisanten dürfen doch entscheiden, mit der geht es oder mit der geht es nicht.
Aber ich muss es verstehen.
Ja.
Es ist,
Ich kann es ja auch verstehen.
muss es verstehen, warum es nicht geht.
Genau, aber das kann ich ja verstehen und es kann ja trotzdem nicht anschlussfähig sein für die Personen. Also selbst wenn ich es verstehe,
Ja, dann
heißt das ja nicht.
wenn ich verstehe, warum es nicht geht, dann geht es nicht.
Ja.
Ja, ist doch, wenn, sagen wir, ich spüre, dass eine Person in mir einen alten Affekt anzündet, mit dem ich selbst noch zu tun habe und den ich nicht bearbeitet habe. Aber ich merke, wenn dieses Thema kommt, dann geht es bei mir, gibt es Chaos, Gefühlschaos. Und ich sage deshalb, ich lasse es sein, dich zu beraten. Gilt natürlich für die andere Seite genauso. Da heißt es verstehen, dass ich verstehe, was zwischen uns in unserer Beziehung nicht möglich ist und entscheide dann dagegen. Oder ich könnte auch sagen, ich entscheide mich, weiter auf die Suche zu gehen.
Und da habe ich jetzt gerade gedacht, wir haben ja auch in der Supervision aber ja nicht endlos Zeit, ne? Also wenn ich jetzt so an Teamsupervision denke, da habe ich 6 Sitzungen im Jahr und wenn ich ganz viel Glück habe, sind dreimal alle da.
Ja.
Das ist ja auch schon ein Rahmen, der uns möglicherweise einschränkt.
Also den Zeitaspekt finde ich auch total wichtig, weil also ich glaube, diese Form von Beziehung, die wir jetzt besprechen, die braucht Zeit. Die braucht einfach viel, viel Zeit, einen ausreichenden Rahmen, in dem man sich häufig genug sieht, in dem es auch möglich ist zu sagen, ja, es sind jetzt zwar 1,5 oder 2 Stunden um, aber es ist jetzt gerade dran, da weiterzumachen und wir nehmen uns die Zeit. Und wenn das nicht geht, dann wird es, glaube ich, einfach, das stimme ich dir zu, Henning, auch über diese Rahmenbedingungen schwierig. Und mein Erleben in der Praxis ist im Moment tatsächlich, dass es sich eher funktional orientiert, also dass nach Lösungen gesucht wird, also dass dieses Thema von Beziehung weniger Raum findet oder Beachtung findet oder auch eher abgelehnt wird zum Teil von Supervisanten,
Ja, aber das ist keine Frage der Zeit.
sondern
Na, das ist die Frage des Moments, der Aktualität, ob diese Berührung, bei Finger, ob die zustande kommt oder nicht. Und das ist zeitlos. Natürlich wird über die Zeit es möglich sein, die Intensität der Beziehung zu steigern, ist klar. Aber die ist im ersten Moment da oder nicht da. Also wir könnten das jetzt mit uns überprüfen, ja, wo Verstehen funktioniert. Und es gab einige Stellen, gerade eben mit ihm, ja. Mit dir ist es etwas leichter, oder auch schwieriger, weil ich natürlich eine Vorerfahrung habe und deswegen gucken muss, wie echt dann das momentane Gefühl ist. Aber Momente, wo ich sage, ach, jetzt hat er mich verstanden. Also, und ich würde dann, könnte auch sagen, jetzt haben wir uns berührt. Also jetzt zum Beispiel mit dem Schuldgefühl da, gell?
Ja, das war
In
ja, habe ich jetzt gerade gedacht, Wolfgang, ne? Das war ja dafür, dass wir uns erst so kurz gegenüber sitzen, eine heftige Intervention, die aber für mich total annehmbar war.
Ja.
Das wäre ja etwas in der ersten Supervision mit einem
Ja.
Supervisanten, den ich so gar nicht kenne.
Ja, genau.
Heikel,
Genau.
eventuell, eventuell, vielleicht auch nicht.
Und ich konnte, weil wurde sofort erinnert an meinen eigenen Fall, wo ich da so ja, hilflos in Anführungszeichen gegenüber sitze. Und da in dem Moment fand die innere Verbindung statt. Ja? Ach, ich konnte nämlich sagen, ich weiß, was du meinst. Ich spüre innerlich, was du meinst. Ja? Und dann gibt's Verstehen.
Das finde ich ganz interessant, dass ihr das jetzt so nochmal besprochen habt, weil mir ist aufgefallen, jetzt bleibt ihr konstant beim Du und vorher war es so ein Hin und Her, obwohl wir uns vor der Sitzung ja geeinigt haben, ne? Dass wir uns, also wir haben uns ja schon geduzt, aber dass ihr euch auch duzt und es gab aber so ein Hin und Her-Switchen vorher und jetzt seid ihr konstant.
Ja, klar, weil was passiert ist. Genau, du hast recht.
Das würde dann bedeuten, also auch die Art und Weise, wie wir uns adressieren, also sagen wir ich, sagen wir und du und oder sagen wir sie, ist auch ein Ausdruck von Nähe oder Distanz.
Ja, und jetzt bei du und sie ist es natürlich signifikant, aber es geht auch schon eher los. Wie blicken wir uns an? Welche Sprache benutzen wir? Ja, das dokumentiert ja schon bereits Beziehung.
Ja.
Ja, also das passiert ja sofort. Ja.
Ja, da fällt mir gerade ein, ich zum Thema, ob der andere das auch will, du auf das Beispiel du oder sie bezogen. Ich führe gerade eine kleine empirische Studie mit meinen Studierenden durch. Und zwar habe ich letztes Semester mal überlegt, Studierenden wählen können du oder sie. Ja? Und die sagen immer ausnahmslos du.
Ja.
Und die meisten halten das aber nicht ein. Also wenn sie dann unter vier Augen mit mir sprechen, machen sie sie. Oder wenn sie mich anschreiben, schreiben sie Herr
Ja.
Schnieder. Auch wenn ich konsequent duze, ja. Und das finde ich total, total interessant. Und habe gedacht, ist mein Angebot des Du oder Sie vielleicht schon für viele ein zu großes Näheangebot aufgrund der unterschiedlichen
Ja,
Rollen,
ja,
was sie aber
ja.
nicht ablehnen können, einfach so im Raum.
Es ist eine Überforderung.
Genau.
Und die Wahrheit kommt später.
Ja. Ja.
Das ist witzig, Herr Ningwer. Ich
Ja.
habe eine Forschungswerkstatt auch mit Studierenden im Moment und die also sind Studierende der sozialen Arbeit, Erziehungswissenschaft, Beratung als Schwerpunkt. Und wir siezen uns, also ich sieze die Studierenden einfach, weil das mir wichtig ist, diese Machtasymmetrie nicht zu verdecken durch ein angebotenes Du
Hast
in dem
du
Kontext. Ne?
von mir gelernt, hoffe ich.
Ja, ist so. Ja, das ist so. Und also mir ist es wichtig, damit diese Machtasymmetrie einfach auch aufzudecken, damit dass es da ist. Ich kann trotzdem zugewandt sein und involviert sein und ich kann mich auch berühren lassen, aber damit verdeutliche ich eben auch die Rolle, in der wir uns befinden. Und es gab aber eine kleine Gruppe, also drei oder vier Frauen, die so sehr klassisch in der Sozialarbeit sozialisiert sind und auch sich dahin orientieren. Und für die ist dann wichtig, Machtasymmetrien zu verringern, indem sie dann Dozenten oder Dozierende auch duzen. Und das haben sie dann, obwohl ich ständig gesiezt habe und alle anderen auch, haben die das aber gemacht an einer Stelle. Und dann hat sie während des Sprechens, die eine Studierende, hat dann während des Sprechens gemerkt, das könnte jetzt irgendwie komisch sein und duzt mich und sagt dann, oh, war das jetzt okay? Und dann war ich jetzt in der Situation, ich musste das ja jetzt beantworten. Ich musste ja jetzt, also ohne sie vor den Kopf zu stoßen, ich musste ja jetzt sagen, nee, ist nicht okay. Ne? Aber sie ist dann mit in einer doofen Situation und ich irgendwie auch. Also wie geht man dann damit um? Und ich habe dann gesagt, nee, eigentlich nicht. Ich würde es, ne, bevorzugen, dass wir uns siezen, aber das ist jetzt nicht schlimm. So. Also ich wollte das dann irgendwie wegmachen, dass sie dann mit einem doofen Gefühl in diesem Raum sitzt. Also.
Ich habe ja, wenn du dich erinnerst, immer meine Studenten, wenn es dann gesiezt und wenn es dann zu Selbsterfahrungsprozessen kam, wo man in der Beziehung ist, dann habe ich mit dem Vornamen geredet. Also ich habe Tina gesagt, sie.
Ja, richtig.
War dann ein bisschen ungewohnt, aber das war nie ein Problem. Das hat sich eingespielt, weil die Leute gemerkt haben, ich will die Nähe, aber ich halte auch die Distanz der Rolle.
Genau so. Ja, genau. Und wenn wir da schon sind, ne, für mich ist es total schwierig, in Supervisionsprozessen zu duzen. Das fällt mir schwer, weil ich möchte diese Form von Distanz irgendwie aufrechterhalten, auch wenn ich innerlich sehr identifiziert bin an vielen Stellen oder nah bin. Aber mir hilft das auch für mich selber,
Ja.
die Distanz zu erhalten. Und es wird immer dann schwierig, wenn man jemanden schon anders oder vorher kannte und es gibt schon das Du. Das kann ich ja nicht zurücknehmen.
Ja.
Aha.
Aber wenn es die Beziehung gibt, die das Du rechtfertigt oder die das Du nahelegt, dann muss ich ja auch nichts zurücknehmen.
Aber mir
Also.
fällt es dann wirklich schwer, habe ich gemerkt, diese supervisorische Rolle einzunehmen, weil dann manchmal auch verschwimmt, wie begegnen wir uns jetzt? Auf dieser anderen Ebene, die wir auch schon hatten, oder als Supervisandin und Supervisorin? Ich finde das schwierig.
Ja, ich habe in der Berlin-Gruppe Leute, die ich kenne aus anderen Zusammenhängen und die duze ich und den Rest sieze ich. Und es geht auch, ja. Wird es wahrscheinlich sich langsam ändern, weil die jahrelang zusammen ist, diese Gruppe. Und nun ist passiert das, was zwischen uns passiert ist. Plötzlich duze ich auch jemanden, den ich bisher gesiezt habe. Und dann sage ich, naja, ist es in Ordnung? Frage ich. Und wenn die andere Seite sagt, ja, natürlich, na, dann duzen wir uns.
Aber das ist ja dann so ein bisschen, also so wie du es jetzt beschreibst, wenn du es nicht bei allen machst, das ist ja auch so ein bisschen wie so eine Adelung, ne? Jetzt duzt er mich, ich bin näher dran oder so.
Aus der Rollenperspektive, nicht aus der Beziehungsperspektive.
Richtig, aus der Rollenperspektive.
Rollenperspektive ist es sowas wie, oh, ich bin was Besonderes. Ich habe
Genau.
eine. Und ist es ja auch. Ist es ja auch die Wirklichkeit. Ich kenne jemanden aus anderen Zusammenhängen, die das Du erzeugt haben. Ja. Und das kann ich ja nicht wegnehmen, wenn der plötzlich dann in der Gruppe sitzt.
Nee, das ist richtig, finde ich auch.
Also, und warum soll ich dann das, soll ich da was anderes mir vormachen? Ja.
Würde gerne nochmal eine andere Perspektive einbringen, die mich, ich beschäftige ich mich gerade mit. Also, wenn wir mal wieder das Beispiel der Studierenden nehmen. Also unter dem Kollegium einer Hochschule ist es völlig normal, eigentlich, dass geduzt wird. Ne? Also man kennt sich noch gar nicht, man läuft sich auf dem Flur über den Weg und sagt, ah, der Neue und du. So, ne?
Ja.
Ohne dass überhaupt irgendeine Form von Beziehung da ist.
Ja.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich mit vielen Studierenden über einen langen Zeitraum total eng arbeite und sie begleite, wäre ich da auf der Beziehungsebene viel eher beim Du als zu manchen Kollegen, Kolleginnen, die mir im Jahr dreimal über den Flur laufen, und wo ich nur ein Hallo austausche.
Ja, stimmt.
Oder?
Ja, natürlich. Klar. Und das ist ja auch eine, die Beziehung ist ja auch nicht, also Beziehung, wie wir es meinen, ist nicht der Grund, warum du die Kollegen duzt, sondern die Rolle ist es. Also die Rolle tut dich zum Du bringen, nicht die Beziehung.
Genau, das ist der Unterschied. Und wenn wir jetzt in die Richtung denken, dann würde ich gerne hören, Wolfgang, was denkst du denn über den Begriff Arbeitsbündnis? Weil da ist Beziehung nicht drin, da ist ein Bündnis.
Ja, wir haben früher immer Arbeitsbeziehung oder ich sage bis heute Arbeitsbeziehung. Arbeitsbündnis, das kommt ja aus der Psychoanalyse, glaube ich, gell, der Begriff. Aber du sprichst jetzt einen wichtigen Punkt an, über den wollte ich auch reden und zwar ganz aktuell. Es gibt nämlich ein neues Papier vom Vorstand der DGSV, was ist und kann supervisorische Beratung. Und dieses Papier finde ich ausgezeichnet, weil es die Arbeit in den Blick nimmt, nicht die Beziehung. Ja, jetzt habe ich gesagt, ich finde es ausgezeichnet, weil wir damals, jetzt gucke ich in die Geschichte, stand immer die Beziehung im Vordergrund und die fangen jetzt an, nicht mehr die Beziehung in den Vordergrund zu stellen, sondern die Arbeit. Und das finde ich gut und natürlich gleichzeitig kommt die Kritik. Ja, also die kritische Bemerkung, wo bleibt die Beziehung? Ja, und dann guckte ich nochmal nach bei der Hannah Arendt, die formuliert, sie sieht die Reduktion des Menschen auf Arbeit und Konsumieren kritisch in einer Art Weltlosigkeit. Also die Hannah Arendt, die hier sehr wieder aktiv war, sehr damit befasst hat, ja, sagt, im Arbeitsprozess sind wir verlassen, wenn nicht noch andere Faktoren hinzukommen, bedeutsam. Und das ist eigentlich meine Antwort auch auf das Papier. Das ist eigentlich gut und gerade geschichtlich, historisch ein guter Schritt, aber sie lassen nun das andere weg. Ja.
Sagst du, es braucht so eine Form von Balance? Also zu stark den
Ja.
Fokus auf Beziehung setzen ist sehr stark polarisierend in eine Richtung. Zu stark den Fokus auf Arbeit ist eine Funktionalisierung, die unangemessen ist. Und wir brauchen im Grunde eine Form von Balance.
Arbeitsbeziehung. Da ist Arbeitsbeziehung. Ja? Im Unterschied zur Realbeziehung, Übertragungsbeziehung oder.
Also mir fiel da gerade, Tina, du hast auch gerade so ein Dreieck gemacht, Ruth Cohen ein, ne, mit ihrer
Ja.
themenzentrierten Interaktion. Also die Arbeitsaufgabe kann nur bewerkstelligt werden, wenn die Gruppe vertrauensvolle Beziehungen hat, wenn ich Vertrauen in die Beziehung habe. Und ich musste gerade daran denken, bei diesem Wort Weltlosigkeit hast du es, glaube ich, genannt, Wolfgang. Also
Ja.
dass das ja vielleicht auch ein vorherrschendes Gefühl in total zerstrittenen Teams ist oder Konflikten mit Teams und Leitung, dass die Gruppe und auch die Leitung total einsam ist, weil die Beziehungen so destruktiv und so kaputt oder gar nicht vorhanden sind mehr.
Ja, aus Beziehung wird dann Bezug. Man hat einen gemeinsamen Bezug, aber
Ja.
nicht mehr eine Beziehung zueinander. Also es ist, man ist
Genau.
quasi austauschbar.
Ja,
Das
genau.
ist
Jetzt sind wir wieder bei dem Thema funktional und real. Ja? Also ist eine Beziehung funktionalisiert oder repräsentiert sie eine andere Wirklichkeit, eine innere seelische Wirklichkeit, wo sich zwei, ich bleibe bei dem schönen Begriff, berühren. Weil berühren ist ja sowohl, den kann man sinnlich, körperlich verstehen und jeder weiß, was berühren für ein Vorgang ist für einen.
Also es gibt ja immer mehr jetzt als Reaktion auf pädagogische Machtmissbrauchsverhältnisse immer mehr den Ruf auch, die pädagogische Beziehung eher in Richtung pädagogischen Bezug umzudefinieren. Also dass man sich stärker auf den Bezug fokussiert mit dem Wunsch dahinter, die vulnerablen Gruppen, also die mächtigeren Gruppen ausgesetzt sind, die auch zu schützen. Also dass man sagt, aus so einer machtkritischen Perspektive heraus, wenn wir von Beziehung sprechen, dann ist da auch immer also ein großer Raum für Missbrauch eben schon enthalten aufgrund der starken Machtasymmetrie in pädagogischen Beziehungsverhältnissen. Und deswegen wird häufig eher von Bezug gesprochen. Und für mich, also es fühlt sich auf der kognitiven Ebene stimmig an, auf der affektiven Ebene irgendwie leer und alleine.
Also diese ganzen, die Macht wird genommen, um das Verhalten zu steuern. Also die Machtproblematik, meine ich. Aber die Frage ist, warum wird denn die Macht nicht reflektiert? Warum wird nicht reflektiert, was es bedeutet, dieses unten und oben oder jetzt in der Beratung des, ja, Supervisors, Supervisant. Darüber müsste man nachdenken und wie man mit Macht umgeht. Und da liegt ja eine Riesenproblematik drin. Und nur um Macht, die nicht reflektiert ist, zu verhindern, verändert man dann sein Erziehungsverhalten. Das kann es nicht sein.
Es
Der
ist,
Mensch ist weg.
ja, genau.
Bezug. Ja, das ist neutralisiert. Ja, der Vorgang ist neutralisiert, wenn ich in Bezug bin. Ja.
Ja, und ich musste gerade dran denken, also das, also in der direkten Pädagogik dann das Erziehen oder eher Führen über den Behaviorismus, ne, über Belohnen und Bestrafung, anstatt sich
Ja.
wirklich auseinanderzusetzen und Bedürfnisse
Ja.
zu lernen. Was ja mal schnell gehen kann, ja. Also ich muss nach unserer Aufnahme zur U-Untersuchung mit meinem Sohn. Er betont seit gestern Abend, dass er nicht zum Arzt gehen wird, weil er das hasst wie die Pest, ja. Und wie schnell sozusagen kommt mir in den Sinn, ach komm, wir gehen hin und dann kriegst du ein Eis oder eine Pizza oder du guckst dann, ne, so, nur damit das macht. So, das habe ich im Kopf, ja, und habe dann aber irgendwann gesagt, ach, das ist ja, macht ja gar keinen Sinn, der hat ja Angst wahrscheinlich, so, ne, und habe dann gesagt, wir müssen dann nichts machen, was du nicht willst. So, und dann ist er ein bisschen ruhiger geworden. Mal gucken, wie es ausgeht, das weiß ich noch nicht, aber das sind ja diese Mechanismen, ja. Ich versuche über Belohnung und Bestrafung.
Ist eine Methode, die sie, ja, die du
Genau.
sage ich jetzt an der Stelle, die du anwendest, ja,
Ja.
weil du nicht in Beziehung mit ihm kommst.
Genau.
Ja, und wenn du mit ihm in Beziehung kommst, dann wird es plötzlich, bewegt sich was.
Exakt, exakt. Ja. Und wie oft sind wir dann aber in der Supervision, wenn wir Teams aus der stationären Jugendhilfe, ja, die ja auch nicht mehr aufgrund der Rahmenbedingungen denen Zeit fehlt, um die Beziehung richtig aufzuarbeiten und bearbeiten. Also wie oft werden sie auch durch strukturelle Rahmenbedingungen in dieses Dilemma gezwungen, Ziele im Alltag zu erreichen, und dann die Frage, okay, mit dem Behaviorismus komme ich jetzt aber viel schneller dahin, das erwartet meine Leitung von mir, und für
Ja.
die Beziehung habe ich vielleicht keine Zeit. Ob das wirklich so ist, müsste man sich angucken, das wird ja auch schnell benutzt, also Zeit, ja, aber das ist schon, finde ich, eine große Schwierigkeit, ein großes Dilemma, in den professionelle Fachkräfte stecken.
Das ist genau so, wie du das beschreibst. Nur ich möchte ja auf was hinweisen. Für die Beziehung habe ich keine Zeit. Das ist richtig. Aber die ist deswegen nicht weg. Also, ja, Beziehung ist immer wie das Klima. Ja, wie das Wetter. Man kann nicht jenseits der Beziehung. Man kann die Beziehung beiseite schieben. Man kann sie verdrängen. Man kann agieren, was auch immer. Aber sie ist real. Ja, die Beziehung, es passiert alles, was wir tun, passiert in Beziehung. Da können wir nichts dran machen, weil wir so angelegt sind. Jetzt sind wir wieder beim Ursprungsthema, dass es eine soziale Wirklichkeit ist und nicht ein momentanes Konstrukt oder eine reine Funktion, weil man etwas erreichen will, ja, über Beziehung. Ja.
Ah, das finde ich spannend. Also dieser Teil von etwas erreichen wollen. Also das,
Ja.
ist es so zu verstehen, sozusagen, wenn man diesen Begriff von Ziele oder etwas soll erreicht werden, das ist ja manchmal bei Kontrakten auch so, dass dann die Arbeitgebenden, also die Organisationsvertreter sagen, ja, welche Ziele sollen mit der Supervision erreicht werden, ne? Und dann muss dann da irgendwas reingeschrieben werden. Aber wenn es um Zielerreichung geht, dann ist die Beziehung ja schon funktional. Oder nicht? Also wenn Zielerreichung, wenn da drüber steht, es muss das und das erreicht werden, dann hat ja schon dadurch die Beziehung eine Funktion, nämlich die der Zielerreichung.
Wie meinst du das? Sag es nochmal. Ich habe.
Also wenn über einer
Oben
Be
ist es, was du sagst, aber ist es bedeutsam? Das
ist
ist.
es okay.
Nein, es war keine Abwertung. Ich wollte nur, ich will es verstehen.
Ja, also
Okay.
ich glaube, wenn sozusagen Ziele für die Supervision vordefiniert werden
Ja.
von Auftraggebenden, also das
Ja.
muss erreicht werden, ist das nicht schon einflussnehmend auf die Beziehung, weil diese Beziehung damit ja schon funktionalisiert wird, denn sie
Aber
dient der Zielerreichung.
es ist nicht definiert, wie ich das mache.
Das stimmt.
Kann ich ganz, ja, also ich mir, also um es mal offen zu sagen, diese Vereinbarungen am Anfang, die so lau und dann lauten bessere Kommunikation und was auch immer, das war mir in meinem Herzen wurscht. Ja, also wenn das nichts Unanständiges war, oder was Widersprüchliches, dann habe ich gesagt, ja, ist schon gut. Mir kommt es darauf an, dass ihr, wenn ihr jetzt dann von Kommunikation redet, dass ihr wirklich miteinander in Kontakt kommt und dann bin ich bei Beziehung.
Ja.
Ja, also es geht nur über Zielerreichung, geht nur über Beziehung. Also wenn man im Sport guckt, aber auch am Arbeitsplatz, wenn die Leute nicht miteinander können, ja, interessanterweise hat man da früher immer gesagt, wenn die Chemie nicht stimmt, ja, dann passiert nichts. Also dann klappt es nicht. Ja,
Ja, dann klappt's nicht, genau.
ja. Ich habe ich dich gerade eben
Ach
gekränkt,
so, nein, alles gut.
weil ich halt. Gut.
Nein. Nee, ist ja eine legitime Frage. Also das ist ja auch, also es heißt ja nicht, in Beziehung sein oder in Beziehung miteinander treten, heißt ja nicht, dass man alles gut findet, was die andere Person macht oder sagt, ne? Sondern also man darf ja dann auch sagen, also ich fand das gerade total, also witzig einerseits, aber auch hilfreich. Also ja, ich habe schon verstanden, aber ist es bedeutsam? Also man kann ja auch viel reden und nichts sagen.
Ja, der Levinas, der hat ja, das ist ja der radikalste von den Beziehungsvertretern, der Levinas sagte, ich muss, derjenige, der mich quält, der hat sich sehr mit viel KZ-Gefangenen befasst und mit der Situation, ich muss den verstehen. Also, er ging sogar bis dahin, das Liebesgebot ist meinem demjenigen, der mich quält, nicht ausgesetzt. Da muss man dreimal durchschnaufen und dann bleibt immer noch ein Rest. Aber er denkt zu Ende. Ja? Er denkt zu Ende, weil er sagt, ich will ihn verstehen, auch wenn er mir Schmerz zufügt. Da wird das, was wir die ganze Zeit sagen, bis in die ins Extreme vorangetrieben. Und er sagt, sonst wäre das Gebot der Feindesliebe im Christentum nicht nachvollziehbar. Wie soll ich denn meinen Feind lieben, wenn ich ihn nicht verstehe?
Kommt dann,
Ja.
glaube ich, auf den Zeitpunkt des Verstehens an. Also ich muss da jetzt an Alice Miller denken, die geschrieben hat, dass die Forderung von Erwachsenen, dass Kinder sie verstehen, eigentlich eine Machtzementierung des Erwachsenen ist, damit die Kinder nicht böse sein können auf ihre Eltern. Und sie hat es dann, meine ich, weitergeführt, ist, also erstmal müssen Kinder lernen, ihre Eltern hassen zu dürfen. Und erst dann, irgendwann, wenn das durch ist, kann man mit ihnen daran arbeiten, auch die Vorgeneration zu verstehen.
Das war Alice Miller und das ist die, naja, die pädagogische Seite, die ich nicht so sehr liebe, weil das ist konstruiert, gell? Den Kindern Die muss man nicht, den muss man weder Hass noch Liebe lernen. Da ist es biologisch begründet und wird natürlich sofort mit dem, vielleicht schon vor der Geburt, ja, wird es sozialisiert. Dann, indem
Ja.
dann die Mutter zurücklächelt oder eben nicht lächelt oder was auch immer. Ja? Also, es ist doch eine Automatik, eine Interaktionsautomatik.
Ja, bestimmt, aber ich glaube, ihr ging es darum, dass also destruktive Affekte oder destruktive Aggressionen den Eltern gegenüber auch tatsächlich spüren zu dürfen und rauslassen zu dürfen.
Also
Ich
du
glaube, so
sagst,
meinte sie das. Und
ja.
das eine, ein Machtmittel von Eltern ist, du verstehst mich jetzt erstmal, ich habe dich so behandelt, weil ich so behandelt worden bin. Und damit wird implizit die Botschaft gesendet, du darfst nicht wütend auf mich sein.
Ja, das ist völlig, völlig, ja.
Aber würdet ihr nicht auch sagen, also ich bin mir ziemlich sicher, dass zu Beziehungen auch, also nicht nur gute Gefühle gehören. Also es dürfen auch destruktive Gefühle in Beziehungen Raum finden. Also ich bin ja nicht mit allen immer gut. Ich darf da auch mal wütend sein. Und das heißt ja nicht, dass die Beziehung abbricht. Manchmal ist das ja auch dann der Schlüssel eigentlich. Also worauf bin ich wütend? Was macht mich jetzt wütend?
Mindestens die Hälfte, sage ich jetzt mal, etwas trivial, ja. Also natürlich, gerade die negativen Gefühle, gerade in der Beziehung, auch in unserer Beratungsarbeit, wenn wir nicht weiterkommen, wenn wir was nicht verstehen, das sind eigentlich noch die Startpunkte zum Verstehen. Wo ich nicht verstehe, wird es für mich immer ganz spannend, endlich zu verstehen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist wahrscheinlich genauso. Dann sucht man und sucht man. Und plötzlich stellt sich eine Übereinstimmung zwischen Kopf und Bauch her. Ich fühle was und tu es gleichzeitig und denk, jetzt ist es, das ist es. Ja, jetzt habe ich es verstanden.
Ja.
Ja? Also diese, und das ist ja dieses kleine Wunder, sage ich mal in Anführungszeichen, die Belohnung in unserer Arbeit, wenn solche Augenblicke passieren, wo man weiß, nicht weil man eine empirische Untersuchung gemacht hat als Forscher, ja, sondern wo mein Organismus, Kopf und Bauch übereinstimmen in der Sicht, im Verstehen irgendeiner Situation. Oder mir geht es da so, ich weiß, ja, da kann mich Tod und Teufel nicht mehr erschüttern, verunsichern, weil ich es gespürt habe, weil ich sozusagen in der Situation drinnen war mit Kopf und Bauch und sich da ein Kreis geschlossen hat, den ich dann sagen kann, jetzt habe ich verstanden.
Und nur, dass wir verstanden haben in dem Moment, oder so geht es mir dann manchmal, also selbst wenn ich dann, also diese Momente kenne ich, ne? Genauso wie du sie beschrieben hast. Und nur, dass ich es dann aber verstanden habe, heißt nicht, dass ich es auch zugänglich machen kann für das Gegenüber. Also dass es auch für die aufschließbar wird, selbst wenn ich es zur Verfügung stelle.
Denn es kann sein, dass ich etwas von seinem inneren Konflikt verstanden habe, von seinem inneren Konflikt, der für ihn bedrohlich ist. Und dann nützt die Deutung nützt nichts. Das einfach zu sagen, nützt nichts. Das ist ja dann wieder in der Psychoanalyse ganz interessant. Die sagt ja dann, der muss selber drauf kommen.
Ja, genau.
Ja, also es nützt nichts, ihm eine Deutung zu machen, die der Klient nur abwehren muss.
Ja,
Ja.
genau. Und dann
Und
sind oft die Abwehrmechanismen sehr, sehr stark. Also
ja,
wenn du es
natürlich.
richtig getroffen hast, dann gehen die Abwehrmechanismen durch die Decke. Dann gibt es ja eine Bandbreite von gerne Abwertungen oder Angriffe und solche Dinge. Ja.
Und ich würde gerne noch, aber auch noch mal ergänzen, dieser Prozess von ich verstehe gerade was nicht, hin zu es macht Klick. Der kann ja unglaublich mühsam sein und ist auch nicht nur toll. Das ist jetzt etwas, wo ich sage, das finde ich nicht nur toll an meinem supervisorischen Dasein, weil nicht verstehen und vor allem auch in der Gegenübertragung destruktive Gefühle spüren, ist ja nichts Tolles. Ah, jetzt spüre ich destruktive Gefühle und ich bin jetzt bereit zu reflektieren. Dann wird es wieder kreativ und interessant. Aber das Spüren erstmal von Ohnmacht, Hilflosigkeit und Wut ist ja nichts, wo ich sage, yippie, dafür bin ich jetzt Supervisor geworden.
Habe ich das gesagt?
Nee,
Nein.
ich wollte das nur noch mal
Weil
ergänzen.
völlig richtig, das ist eine, jetzt wollte ich jetzt nicht mal salopp, eine scheiß Arbeit. Ja.
Ja.
Also es auszuhalten.
Ja.
Auszuhalten, aber und auch nicht wegzugehen, wenn der Klick nicht kommt. Das ist es ja. Dann fangen wir ja an, sind wir ja in der Gefahr, mit Methoden zu arbeiten. Also Methoden im weitesten Sinn, mit gewissen Vorannahmen und dann versuchen wir ja, das Verstehen zu erzwingen. Bei dem anderen und auch bei mir selbst. Und es geht natürlich nicht. Es ist, sondern über Verstehen, über Gefühlsidentifikation oder übers gemeinsame Gefühl, das entsteht, das ist eigentlich der Weg und nicht die künstliche.
Und Wolfgang, darf ich nochmal fragen, du bist ja jetzt schon lange im Geschäft. Erinnerst du dich auch an Prozesse, wo du gesagt hast, das wird zwischen mir und dem Team und der Supervisandin nichts? Ich komme nicht zum Verstehen, ich bin hier nicht der Richtige.
Also ich würde am liebsten bei meiner bleiben, von der ich vorhin geredet habe, als du auch davon geredet hast. Da bin ich wirklich an der Grenze. Und dann erzähle ich das vielleicht mal einem Kollegen und sage, hör dir das mal an, was fällt dir dazu ein? Ja, aber ich gebe noch nicht auf. Also, dieses Aushalten, das hat ja der. War das der Bio? Nein, wer war denn das? Dieses
Das Containing, oder?
Containment
Ja,
vom. Es ist Bion, wollte ich
ist
dich
doch
nicht sagen.
Bion, ja.
Doch, Bion, ja.
Ja.
Also, das ist doch so ein wunderbares Bild für unsere Arbeit. Die Mutter, die das Kind auf dem Arm hat, das schreit und schreit und schreit und sie weiß nichts, was die Ursache ist, was der Grund ist, warum es weint. Ja, und hat schon alles versucht und es weint immer noch. Und was ist nun? Legt sie es nun ins Bett? Ich wollte schon gerade eben sagen, schmeißt es an die Wand. Oder hält sie es aus? Und das ist ja seine Lösung. Dieses Containment nämlich, also es aushalten, dass es so ist, wie es ist, ohne zu wissen, wie ich es abstellen kann.
Für Therapien ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig und
Warum
grundlegend.
genauso?
Ja, weiß ich noch nicht. Also da bin ich mir noch nicht, also ich weiß nicht so genau, weil also muss man alles aushalten? Muss man alles aushalten, um jeden Preis? Und da würde ich sagen, nee, das hat schon auch Grenzen. Also je nachdem, wie aggressiv die Abwehrmechanismen sind oder das kann ja auch noch ganz andere Gründe geben, kann man auch sagen, nö.
Ja, Dina, mach's nicht kompliziert. Nimm doch das Kind. Was machst du denn? Was macht die Mutter denn?
Wie meinst du?
Sucht die, naja, sucht die dann. Was macht die mit dem Kind, das weint und sie zur Verzweiflung bringt und sie nicht mehr weiß, was sie machen soll? Was gibt es für eine Lösung?
Nein,
Das
also.
Weglegen? Ja?
Aber sie geht
Oder?
ja nie ganz aus der Beziehung raus, im optimalen Fall macht sie das nicht.
Ah.
Und deswegen finde ich diesen Vergleich, also ich verstehe Bion und ich finde das auch für die Eltern-Kind-Beziehung, finde ich das grandios und grundlegend, diese bindungstheoretischen Aspekte. Nur wenn wir in der Supervision sind, ist es dasselbe oder ist es eins zu eins übertragbar, weil ich nicht die Mutter bin und ich auch nicht, also ich darf entscheiden, würde ich sagen, dass ich für manche Projektionen oder Übertragungen nicht zur Verfügung stehe.
Was ist dein Indikator?
Nee, der Indikator wäre genau dieser Moment, den du eben beschrieben hast, von ich habe was verstanden und ich habe aber gleichzeitig auch, also hier was verstanden im Kopf und ich habe es auch im Bauch verstanden und ich habe aber gleichzeitig verstanden, das ist nicht bearbeitbar mit mir und dieser Person, das ist nicht bearbeitbar, das wird nicht funktionieren. Und dann würde ich schon sagen, ich darf doch entscheiden, dass das nicht geht. Nicht
Jetzt.
einfach so, das klingt so, als wenn man dann einfach so sagt, oh nee, das klappt nicht und dann bin ich raus, sondern eher so, es ist so eine Form von Akzeptanz oder eine Realisation der Situation.
Containment heißt aushalten.
Ja,
Bei
aber
meinem
muss, die Frage ist ja, Wolfgang, muss ich alles aushalten? Wie
Solange du
lange?
kannst. Also wenn du sagst, jetzt kann ich, bin ich, wenn die Mutter, ich bleibe mal bei dem Beispiel, wenn die Mutter sagt, jetzt bin ich körperlich so fertig oder psychisch so fertig, ich kann nicht mehr, dann muss sie eine andere Lösung suchen. Dann muss der Vater her oder irgendeine, ja, jemand, der die Rolle der Mutter übernimmt, dann, das ist klar, das verstehe ich. Das ist die Grenze. Aber sie hat es so lange wie möglich, es ihr möglich war, ausgehalten. Und ich muss sagen, ich sehe das nicht so, ich sehe es von der positiven Seite. Mir hat diese Einstellung oft in Teams geholfen, gerade in Teams, wo man überhaupt noch nicht weiß, wie ist denn die Konfliktlage und was sind, und man spürt, da steckt noch was dahinter und es kommt aber nicht. Und dann habe ich mich innerlich ein bisschen zurückgelehnt und sage, ja, also mir fällt jetzt nichts ein, aber ich gehe nicht weg. Ich bleibe da. Oder jetzt, wenn ich es mal ein bisschen scharf sage, ihr kriegt mich nicht los. Ja? Ich bleibe da und halte es aus. Und ich habe viele Beispiele, wo dann nach langem Schweigen, nach hin und her, auch nach einer gewissen Zeit, irgendeiner plötzlich was sagt, eine Intervention macht, einen Einfall hat, der dann weiterbringt.
Also solche Erfahrungen habe ich auch gemacht, auch
Also,
viele und gerade in Teams auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich voll bei dir und ich glaube trotzdem, dass es auch Punkte gibt, wo es einfach nicht mehr geht. Also das ist der Aspekt, den ich eben mit Honneth versucht habe zu argumentieren, nämlich dass also beide das Recht auch haben zu sagen, das geht nicht, das ist nicht möglich. Oder das ist zu diesen Bedingungen nicht möglich, so rum vielleicht. Also ich glaube, also wir müssen immer auch die institutionelle Rahmung von Praxis, glaube ich, mit berücksichtigen.
aber ich vermute da, dass es eher du Angst hast, das einzugestehen, dass du an die Grenze kommst.
Nein, das ist genau der Punkt. Genau, das ist genau der Punkt. Man kommt an, das ist genau das, was ich versuche zu sagen. Man kommt an die Grenze. Also sowohl ich kann ja an die Grenze kommen und merken, dass ich kann das nicht, als auch die andere Person kann sagen,
Bist
hier
du
werden meine
richtig?
Grenzen überschritten, ich möchte das nicht.
Bist du doch richtig? Dann
Ja.
kannst du dem Team jetzt theoretisch, das wäre dann noch zu berühren, aber könntest du doch sagen, ihr bringt mich an die Grenze. Weiß jetzt, mir fällt, das habe ich öfter schon gesagt, mir fällt jetzt nichts mehr ein.
Ich habe noch mal eine Frage, Wolfgang. Also dieses Aushalten, ja, und in Beziehung gehen und ich will weiter verstehen. Bin ich auf der einen Seite voll bei dir und gleichzeitig hat es ja was total Zeitloses. Prozesse in Institutionen sind ja gerahmt und sind auch zeitlich gerahmt. Also das mir fällen hier zwei Seiten ein. Ja, es gibt ja Institutionen, die begrenzen Supervision immer auf 2 Jahre, egal wer da kommt. Da würde ich sagen, das ist der Beziehungsgestaltung und dem Verstehen auf Dauer nicht förderlich. Ja, weil es ja sein kann, ich kann erst am Ende des 2. Jahres was verstanden haben und wirklich ins Arbeiten kommen. Und das Gleichzeitige, also ich mache endlos weiter und habe trotzdem immer den Eindruck, also das ist, also es bleibt hier, die Konflikte bleiben gleich, das Vertrauen wird nicht mehr. Also mir ist dann dieses auf Dauer zu verstehen und da bleiben auch zu total.
Du machst endlos weiter, sagst du. Ich habe das Gefühl nicht. Ich mache endlos weiter. Ich bin an der Grenze, aber noch nicht am Ende.
Das ist was anderes.
Anderes.
Also, weil das Weitergeben, das Symbolische an eine andere Person, kann ja für das Kind total wichtig sein.
Ja, aber dann, ja, also jetzt
Also, wenn es
wird.
dem Kinde dient, wenn es dem Team dient.
Ja. Naja, wenn die Mutter sagt, ich bin an meiner Grenze und ich bin auch am Ende, ich muss es abgeben, ja, dann ist es doch in Ordnung, oder? Also
Ja,
das ist
würde ich auch sagen.
ja unser Beispiel noch von vorhin, ich bin in der Situation, ich überlege mit der Dame da, die ich da habe, die meldet sich auch komischerweise gerade nicht, aber egal, bin ich ganz deutlich an der Grenze schon seit einiger Zeit. Aber ich will mir noch nicht eingestehen, dass ich am Ende bin. Oder ihr. Ja, also das will ich noch ein bisschen aushalten. Ja, und probieren. Es kann dazu kommen, da sind wir, wenn wir dann uns einig, es kann dazu kommen, dass ich sage, es hat keinen Sinn. Also ich kann, ich bin nicht der Richtige. Ja, ja. Oder sie muss woanders hin. Nur war die schon bei X Leuten, ja. Also bin auch ich nicht der Erlöser.
Na, ich kann mir ja auch durch stetige Therapie oder Beratung unbewusst selbst vorgaukeln, dass ich meine inneren Konflikte lösen möchte. Kann ja eine Abwehr sein.
Ja,
Um,
ja.
also auch nicht auf den Fall, muss es nicht
Ja,
der
ja,
Fall
ja,
sein,
ja,
aber
ja. Nein,
kann
nein.
ja auch, ne?
Aber wenn die schon bei so vielen verschiedenen war und jetzt es hier auch nicht funktioniert, dann Das wäre ja so eine Grenze, ne? Dann, also die ich vorhin auch meinte, die sozusagen die Person ja immer mitnimmt, von Beratungsprozess zu Beratungsprozess.
Naja.
Ja.
Ja, genau, ganz genau. Aber da gibt es ein neues Aushalten. Also die Frau gehen lassen, das macht mir auch nicht nur mir wegen, dass ich sage, ich bin an meiner Grenze, ich bin am Ende. Jetzt kommen wir wieder bei der Beziehung. Die Beziehung hört deswegen ja nicht auf. Aber ja zu der Frau, da mache ich mir dann Gedanken und sage, was macht die denn jetzt? Wie leidet die? Was versucht sie noch? Und bin in Gedanken und würde, wenn es die Möglichkeit gäbe, ein halbes Jahr später irgendetwas zu der erfahren, würde ich sofort fragen, wie geht's denn ihr? Ja, also ich bin mit ihr weiterhin beschäftigt, weil die Beziehung, weil es eine Beziehung nicht nur gegeben hat, sondern noch gibt.
Das, ja, das finde ich
Ganz
total
klar.
heilsam, weil natürlich auch, wenn ich einen Prozess beende, weil ich denke, dass es nicht mehr weitergeht, das ja nicht heißt, dass sich nichts bewegt hat oder sich danach nichts bewegt. Also
Ja,
mit, bindungstheoretisch würde man ja immer sagen, jede Erfahrung bleibt und macht was in mir.
ganz klar.
Ich habe noch mal eine Frage, die mir eingefallen ist. Was glaubt ihr denn, weil du hast gerade nach Indikatoren gefragt, Wolfgang, ne? Also was ist der Indikator, dass ich sage, ich bin an der Grenze? Woher kommt dann dieses, was mir oft begegnet, einmal von Institutionen, also wir machen Supervision nur für 2 Jahre mit einer Supervisorin, als auch von SupervisorInnen, diese Grenze von 2 Jahren und dann muss jemand anders kommen, weil wir sonst blinde Flecken haben.
Ich habe diese Grenze nicht, also
Ich habe die
die
auch nicht, aber ich
nee.
kenne viele, die die haben und auch viele Organisationen. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt und woher diese 2 Jahre, was das für ein Indikator sein soll.
Ja, es gibt sogar Organisationen, die machen ein Jahr, ne? Die
Mhm.
beauftragen für ein Jahr und dann ist es dann, also die haben so richtige, so gerade so in der öffentlichen Verwaltung, ne? Wenn du dann da so bist, dann sind es oft so wie so Art Ausschreibungsverfahren und das finde ich sehr befremdlich, sehr befremdlich.
Stimme ich zu. Ja.
Also, weil da geht es
Und
gar nicht mehr
unbedingt.
um Beziehungen, ne?
Ja.
Es ist, wenn ich es jetzt deute, ist es Angst.
Ja.
Es ist Angst, dass es da einen Prozess gibt, den ich nicht mehr kontrollieren und steuern und im Blick behalten kann, sondern der, ja, also er ist nicht beendet, sondern der geht möglicherweise, Fantasie, ja, ewig weiter und was weiß, was da passiert. Ja. Also das ist ganz eindeutig Angst. Und naja, ich überlege, also das käme auf die Situation an, was ich mache. Ja, also spontan würde ich sagen, das mache ich nicht. Also ihr könnt mich nicht auf 2 Jahre da beschränken. Wenn ich jetzt diese Angst spüre und gleichzeitig aber auch spüre, ich komme gut in Kontakt, dann würde ich mich vielleicht auch darauf einlassen. Und würde sagen, ach ja, sag 2 Jahre. Ich weiß es sowieso, wenn ihr mich mal ein Jahr habt, dann wollt ihr mich noch 2 dazu. Ja, also vom Gefühl her, vom Gefühl her, ja. Also von daher muss man das nicht in der Reaktion dramatisieren. Ja, aber ich bin bei euch, also eigentlich widerstrebt mir sowas, ja. Ich kann zum Doktor gehen und sagen, also ich habe da Beschwerden, aber bitte im Vierteljahr sind die weg, sonst haue ich ab. Ja, so machen es dann auch die Leute.
Ja,
Die gehen
ja,
nämlich
ja.
hin.
Ja.
Ja, aber die Frage ist natürlich dann, was bleibt da offen? Ja.
Also, mir gehen gerade ganz viele unterschiedliche Gedanken noch so durch den Kopf und ich bin auch immer noch bei dem, du hast es ja immer wieder mal angesprochen, ne? Und dann werden Methoden benutzt,
Ja.
wenn, ne? Wenn die Beziehung sozusagen so rausreduziert wird aus dem Setting. Ich erlebe das immer häufiger, dass Teams explizit das erwarten, also Methoden, und dass ich dann in der ersten Sitzung im Kennenlerntermin das erstmal ja sagen muss, erklären muss, und mir begegnet da oft Verunsicherung oder auch sowas wie Irritation und so nach dem Motto, was macht die dann da, ne? Wenn die keine Methoden macht, was macht die dann? Und dann sitzen wir hier nur und reden oder was, ne? Also, dass das auch Angst macht, erlebe ich manchmal. Und
Ja.
meistens lade ich dann dazu ein, es einfach auszuprobieren, und nehme, also sag dann sowas wie, weil die, also manchmal wird es ja auch so überhöht, ne? Dann denken die, ja, man macht jetzt einen Kontrakt und dann sind wir irgendwie, dann haben wir die für ewig und so. Und ich sage dann, lass es, also wir können es ja ausprobieren, wir machen mal 5 Sitzungen und schauen, wie es ist. Also wir sind ja nicht verheiratet, es geht hier nicht um eine Eheschließung, ne? Also, aber einfach mal schauen, weil man weiß es nicht nur durchs Erklären oder durchs Sagen. Man muss sich einlassen, ne? Und es gibt aber dann Teams oder Einzelpersonen, denen fällt das sehr, sehr schwer, sich einzulassen. Und das ist zum Beispiel so eine Grenze, wie ich eben auch meinte. Wenn das nicht geht, also wenn meine Supervisantinnen oder Supervisantinnen wirklich Schwierigkeiten haben, sich einzulassen aus unterschiedlichsten Gründen, dann habe ich schon erlebt, dass die zum Beispiel sagen, so funktioniert es für mich nicht, oder sich sehr, sehr stark schützen in einem Setting. Das erlebe ich. Und das sind so die Gedanken, die mir gerade so durch den Kopf gehen. Also ich habe ganz viele Assoziationen zu verschiedenen Teams oder auch Einzelpersonen, mit denen ich gearbeitet habe und überlege, wie war das da eigentlich?
Also, es ist völlig klar, dass das gerade in Bereichen, wo Supervision, ich denke an die Industrie, da waren dann immer die wildesten Fantasien, ja, kann ich sagen, weil es groß genug ist, also bei Siemens gearbeitet habe, sind Ingenieure, da waren die, was da dann auch in der Sprache kam, ach, jetzt kommen wir auf die Couch und jetzt werden wir durchleuchtet. Und haben sie schon gemerkt, wo ich krank bin, ja? Also solche, also so richtig komische Fantasien, die eigentlich nur die Verunsicherung ausdrücken, selbstreflexiv zu werden. Das sage ich immer. Selbstreflexion macht Angst. Das ist ja bei uns auch so. Ja? Wenn wir uns nachdenken müssen an heiklen Stellen, ja, dann sind wir auch nicht mehr so selbstsicher, sondern dann werden wir nervös, ja. Also, und dann ist die Frage, wie gehe ich mit deren Angst und Verunsicherung um? Also, ich würde sie nicht wegreden. Ich würde sie stehen lassen, aber mit meiner Freundlichkeit konfrontieren. Also, Freundlichkeit meine ich nicht so oberflächlich, sondern wenn die verstehen, dass ich ihre Verunsicherung verstehe, sind wir einen Schritt weiter. Also, wenn die verstehen, dass ich oder sehen, dass ich ihre Verunsicherung ihnen nicht übel nehme. Also zum Beispiel mit der Bemerkung, na, wir probieren es mal, ja. Wir können mal gucken, wie es am Ende der nächsten Sitzung aussieht, ja. Also ich mache ja zum Beispiel ja auch nie, früher war das ja am Anfang der Supervision, gab es ja den berühmten Kontakt, 15 Sitzungen machte man. Ich bin da ganz schnell weggekommen. Ich habe immer nur nie einen Kontrakt übergemacht, sondern sagt, wir arbeiten so lange zusammen, bis einer von uns beiden sagt, es ist Schluss oder jetzt will ich Schluss machen. Und das geht, warum soll es nicht gehen? Und jetzt in der Industrie ist ja dann, die haben ja den Etats, interessiert ja nur, wie lang der Etat reicht und das wollen sie wissen, ja. Da kann man sagen, kann man auch damit umgehen, dass man sagt, naja, ihr Etat reicht für dieses Jahr. Ja, jetzt probieren wir mal, was wir in dem Jahr hinkriegen. Und wenn wir was, wenn wir, wir kriegen nur so viel hin, wie, das werden wir sehen. Ja, also das können wir jetzt noch nicht sagen.
Genau, ich finde, das stimmt auch vor allem bestimmt in der Wirtschaft. Es ist aber auch natürlich mittlerweile sehr stark im sozialen Sektor angekommen, ne? Dass diese Budgetierungen da mächtig sind, auch was die Gestaltung von Supervisionsprozessen angeht.
Auch da gibt es eine Grenze, völlig klar.
Also für mich ist auch eine Grenze, wenn also ich nach 2 oder 3 Jahren immer noch kein bisschen Freude an dem Prozess gefunden habe.
Oh ja.
Weiß ich, ja. Dass ich so, also da fange ich an zu überlegen, bin ich an der Grenze oder passiert da noch irgendwas?
Wenn sie, du weißt aber auch, warum du keine Freude gefunden hast,
Ja.
dann ist es gut. Dann
Ja,
so,
genau.
das weiß ich und ich habe auch die sozusagen die Fantasie, dass das so bleiben wird. Ja, also ich habe sozusagen Dann ist schlimm.
mit der Tugend von Erikson Vertrauen versus Misstrauen. Ich habe keine Hoffnung mehr.
Wenn es keine, die Analytiker sagen, wenn es keine positive Gegenübertragung mehr gibt, ist Schluss.
So, jetzt haben wir sehr, sehr viel gesprochen über Beziehungen. Was würdest du sagen, müssen Supervisoren unbedingt wissen, in Bezug auf Beziehungsgestaltung für die Supervision? Was ist so zentral wesentlich?
Sich selbst kennen.
Das ist ein super Schlusswort.
Ja, sich selbst kennen und vor der Selbsterkenntnis nicht mehr Angst haben, als nötig ist.
Nicht mehr als nötig ist.
Das ist mehr als nötig. Denn ein bisschen hat man ja immer bei der Selbstreflexion. Aber wenn man die begrenzt halten kann, wenn man sagt, die ist meine Neugierde ist größer als meine Angst. Also meine Neugierde auf mich selbst, dann ist alles noch in Ordnung. Was wir
Ja.
wenig haben, ist, zumindest wenigstens mal sagen, das können wir uns nicht mehr, wie dieser Teil, den wir jetzt besprochen haben und wo wir offensichtlich auch uns schnell verständigen können, wie der innerhalb der Supervision-Szene relativiert wird und sich relativiert und in der Gesellschaft auch. Der Sigmund Baumann, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch, formuliert immer die Beschäftigung mit dem Du, also mit der Selbstreflexion, verzögert die Geschäfte der Ich-AG.
Ah.
Noch zufällig den Seehofer, den Politiker, den ich sonst kritisch angeguckt habe, der hat erzählt, dass er sagt, die Beziehung ergibt sich aus der Nützlichkeit. Also so hat er es erlebt. Die Leute haben ihn gesiezt und als er Parteivorsitzender wurde, sind sie gekommen und wollten ihn duzen. Also wollten Nähe. Und das sagt er auch die Angela Merkel. Da hat er dann ihr nochmal einen mitgegeben. Aber das fand ich sehr nachvollziehbar. Ja? Also er hat was verstanden. Ja? Beziehung wird abhängig, und dann sind wir bei der Funktionalisierung, wird abhängig gemacht. Nützt es mir was oder nützt mir es nicht? Aber es ist keine Seinsweise.
Rein zweckrational.
Ist Zweck, genau, ist zweckrational und damit relativ. Ja? Das muss ja nicht schlecht sein, wenn es zweckrational ist, aber mir genügt es nicht. Ja? Und deswegen finde ich das an dem Papier dieses Vorstands, das finde ich sehr wunderbar, aber der Teil müsste wenigstens erwähnt werden, dass es eine, das war vorhin unser Punkt, Arbeits-Beziehung. Also das neben der Arbeit gibt es eben die Beziehung. Und natürlich, wir sind in einer Zeit, wo das wisst ihr ja auch, durch den Kapitalismus und Neoliberalismus sehr relativiert wird. Sondern da Frage gestellt, was kostet es und wie schnell geht's? Das sind die zwei Fragen. Was kostet und wie schnell kriegen wir ein positives Ergebnis? Mit dieser Frage muss ich euch allein lassen, denn in meinem Alter gucke ich nur traurig auf diese Situation und denke, wo führt das hin? Aber dran machen kann ich nichts, außer mit euch einen Podcast machen.
Ja, aber das, also mich stimmt das auch sorgenvoll, weil so eine antireflexive Haltung immer mehr Raum nimmt in der Gesellschaft. Und ich finde das tatsächlich schwierig in eigentlich allen gesellschaftlichen Ebenen.
Da gefällt mir der Siemens-Ingenieur ein, mit denen habe ich viel gearbeitet, die waren aber da gut. Der Siemens-Ingenieur, also Siemens nicht, aber der Ingenieur hat was Schizoides. Viele Ingenieure sind ungeheuer sensibel, aber trennen das völlig ab, ja, Schizoid, ab und bewegen sich nur in ihrer Zahlen- und Technikwelt, wo es geht, wenn du da ziehst, passiert das und so weiter. Und die haben natürlich eine unheimliche Angst, die Grenze zu überschreiten. Ja, also mal über die Brücke zu gehen und in diese Gefühlswelt sich zu bewegen. Das macht unheimlich viel Angst. Und wenn es aber gelungen ist, mir gelungen ist, mit ihnen langsam über die Brücke zu gehen und dort anzukommen, das war wunderbar. Haben sich Welten aufgetan. Das waren richtig gute, sensible Menschen, die ihr Gefühlswelt verborgen haben, ja, und geschützt haben, aus Angst oder warum auch immer. Ja, und dann waren sie in der und in ihre Technikwelt gegangen sind und da konnten sie ohne Gefühl nachdenken, zählen, rechnen, wiegen. Also das hat mich immer sehr beeindruckt und das hat mich natürlich immer sehr gefreut, wenn es gelungen ist, sie über die Brücke in meine Welt zu bringen. Und das war dann ganz schön. Ja, und das auch für die selbst dann haben das dann, da konnte ich dann jahrelang arbeiten, weil die das wie eine neue Welt erlebt.
Die sind ja davon auch umgeben. Also das ist ja die Sprache in den Arbeitszusammenhängen, in denen die
Alles
unterwegs sind.
danach reden die nur in der Sprache, genau.
Ja. Also
Ja.
das ist ja vielleicht auch die erste Anpassungsleistung, die sie dann erbringen müssen, wenn sie in dieses Feld eintauchen. Das müssen sie ja können, das müssen sie ja beherrschen. Und der andere Teil ist in dem Feld erstmal weniger relevant, um dort überleben zu können. Bis zu dem Punkt, wo sie dann merken, dass funktioniert für mich nicht mehr oder ich werde krank oder ich habe Leidensdruck oder so etwas.
Bei den Siemens-Leutnern, die haben immer ganz schöne Tagungshäuser gehabt, mit ganz schönen Bars im Keller. Und dann am Abend an der Theke, da sind sie dann umgestiegen, so ganz vorsichtig, erweigernd. Und das und das. Und da merkte ich schon, ja, wie es in die andere Welt ging. Aber das war herrlich, ja, an der Bar am
Ja.
Abend, ja. Und das ist auch wichtig, auch da ist man Supervisor.
Aber die haben das getrennt. Also das Gefühle und Emotionen oder dieser Beziehungsteil, den zu explorieren, das gehört in die Freizeit oder das gehört in ein
Ah ja,
anderes Setting,
können
ne?
nicht in die Arbeit.
Genau.
Beim
Und das
Papier.
natürlich in der sozialen Arbeit anders. Da gehört es zum
Da ist
Geschäft
noch mit
dazu.
mehr. Da
Ja.
gehört das andere, dass die mal nachdenken und mal mit der Macht umgehen und nicht nur abwehren, sondern sich damit auseinandersetzen.
So, wir müssen zum Ende kommen.
Ja.
Was ist denn euch abschließend wichtig noch zu sagen, wenn wir jetzt aus diesem Gespräch rausgehen? Was nehmt ihr mit? Was wollt ihr noch da lassen?
Ja, ich habe ganz viel, aber nur eine Sache, die ich sagen möchte. Wolfgang, unser Beziehungsfinger hat sich berührt, als du Erich Fromm haben oder sein erwähnt hast. Ich erinnere
Aha.
mich daran, dass mein bester Freund vor knapp 20 Jahren mir dieses Buch geschenkt hat und das hat für mich Welten eröffnet, auch in mir. Und also jeder Person, die das Buch noch nicht gelesen hat, würde ich das in diesen Zeiten wärmstens empfehlen. Er hat übrigens alles vorausgesehen, was jetzt gerade passiert in dem
Ich
Buch
stimme
bereits.
dir voll zu. Ich würde dann ergänzen den Baumann, Sigmund Baumann. Das empfehle ich dann, den Hartmut Rosa.
Situation und
Situation
Konstellation.
und Reflexion. Vom Verschwinden des Spielraums. Da sind wir auch ganz nah an unserer Profession.
Na, also wenn wir bei Literaturempfehlungen sind, dann ich würde schon tatsächlich da nochmal auf Axel Honneth zurückgreifen und sagen, es lohnt sich da, sich mit der Anerkennungstheorie nochmal auseinanderzusetzen, weil so funktional denkt er sie ja nicht. Er erklärt ja nun mal nur diese Beziehungsphänomene eigentlich. Ja. Und stärkt das Subjekt.
Ich bin ja Habermas-Schüler.
Ja, da dann.
Und
Das ist ja naheliegend dann.
da ist man da nah dran.
Ja,
Ja,
genau.
ja.
Genau.
Ich freue mich, dass wir uns so gut verstanden haben.
Ja, da freue ich mich auch drüber. Also wir freuen uns über Hinweise und Beteiligung an den Diskussionen oder über unsere Mailadresse kontakt@überblick-podcast.de, über Instagram oder LinkedIn. Wir bedanken uns herzlich bei dir, Wolfgang, für das Gespräch und wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.